Die Journalisten Alina Lipp und Thomas Röper stehen seit längerem im Fokus der Behörden in Deutschland und der Europäischen Union. Ihnen wird vorgeworfen, pro-russische Propaganda zu betreiben und sogenannt destabilisierende Aktivitäten gegen die EU zu betreiben und nebenbei gleich noch die Demokratie in Deutschland zu untergraben. Gegen beide wurden Sanktionen verhängt. Sie sind nicht die einzigen Betroffenen. Die entsprechende Liste der EU umfasst knapp 2 Dutzend Namen und diverse Medien und Infoportale. Kritiker sprechen von einem Angriff auf die Pressefreiheit. Einer von ihnen ist der Rechtsanwalt Dr. Christian Knoche, Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins Anwälte für Aufklärung. Mit ihm spreche ich über die rechtlichen Grundlagen, die politischen Motive und die Folgen solcher Maßnahmen. Guten Tag, Herr Knoche.
Schönen guten Tag.
Herr Knoche, es gilt zu erwähnen, Sie sind nicht der Rechtsvertreter der beiden Betroffenen, über die wir sprechen. Sie sind aber vertraut mit dem Fall. Für alle, die das nicht so sind, können Sie uns kurz schildern, wer Alina Lipp und Thomas Röper sind und was sie genau getan haben sollen?
Ja, beide sind sehr bekannte Journalisten, die aus Russland und aus der Ukraine berichten. Der Antispiegel von Thomas Röper hat immerhin knapp 130.000 Abonnenten, nur auf Telegram. Bekannt ist er auch mit dem Format Tacheles mit Röper und Stein. Das wird 100.000-fach gehört. Alina Lipp hat mit ihrem Kanal Neues aus Russland eine ganz ähnliche Reichweite. Das sind also kritische Berichte aus Russland, aus der Ukraine. Und ja, die decken sich eben nicht mit der herrschenden EU-Doktrin. Ja, man muss ja, denke ich, kein Putin-Versteher sein, um festzustellen, dass ja vieles der Mainstream-Kriegsberichterstattung aus der Ukraine einfach nicht richtig ist, beziehungsweise vorsichtig formuliert, seine zwei Seiten hat. Ne? Das war ja, ich sag mal, im Vietnamkrieg schon so, im Irakkrieg war es so, letztlich bei allen militärischen Konflikten. Aber diese kritischen Berichte sind auf EU-Ebene offenbar aktuell nicht mehr gewollt und da greift man dann eben schnell zur Zensur.
Sprechen wir konkret über diese Zensur. Es gibt Sanktionen gegen diese beiden. Wie sehen diese Sanktionen konkret aus?
Ein wichtiger Grundsatz für uns Juristen ist immer audiator et altera pars. Das ist ein lateinischer Rechtsgrundsatz aus dem römischen Recht. Der bedeutet, dass auch die andere Seite gehört werden soll. Man höre also beide Seiten. Und das geht hier also um Ausgewogenheit. Und von diesem Grundsatz ist man in der EU abgewichen mit fatalen Folgen. Die Auswirkungen Folgen der Sanktionen, die sind für beide Journalisten gravierend. Ich will sogar sagen, geradezu existenziell. Das Vermögen in Deutschland ist pauschal eingefroren. Beide dürfen die EU nicht bereisen. Geldgeschenke sind nicht mehr möglich. Für Thomas Röper ist es schwierig, ja, ich sag mal, bis unmöglich, seine Bücher zu verkaufen. Er ist ja ein vielgelesener Autor, auch in Deutschland, man kann sogar sagen weltweit. Und wir kommen später vielleicht noch zu einem weiteren Aspekt der Sanktionsfolgen. Ganz verheerend, dieser Aspekt ja, hat geradezu rechtswidrige Auswirkungen. Da geht es dann um die Prozessfinanzierung.
Bleiben wir kurz bei dem, was Sie geschildert haben. Innerhalb der EU dürfen die sich offenbar nicht bewegen und auch keine Geschäftsbeziehungen haben. Wenn ich jetzt irgendwo in Berlin oder Prag einen der beiden eine Bratwurst verkaufe und Wechselgeld herausgebe, habe ich ja bereits eine Geschäftsbeziehung. Läuft das schon unter Sanktionen?
Ja, man darf den beiden in Berlin oder Prag oder in Wien nicht einmal eine Bratwurst schenken. Ja, Geschenke an die beiden sind verboten. Die Formulierungen der EU-Sanktionen und die willkürlichen Folgen, das ist die eine Seite der Medaille. Die Begründung aber der EU, die Begründung für die Aufnahme der Journalisten auf die Sanktionsliste, die ist im Grunde genommen viel schlimmer als der mittelalterliche Kirchenbann. Ja? Also die Vorwürfe lauten, beide Journalisten würden systematische Fehlinformationen aus Russland und der Ukraine betreiben. Thomas Röper im Wesentlichen, ich hatte es ja schon gesagt, durch seinen Kanal Antispiegel, Alina Lipp durch ihren Blog Neues aus Russland. Und dann gibt es noch weitere Vorwürfe. Thomas Röper habe außerdem 2022 beim russischen Referendum im Donbass als Wahlbeobachter teilgenommen. Und er habe 2024 an einem UN-Treffen des UN-Sicherheitsrates teilgenommen. Ja, aber das diente dem Austausch konträrer Meinungen und damit der Friedenssicherung in Europa. Ja, das ist ein völlig zulässiges, nach Artikel 1 der UN-Charta, zulässiges Treffen. Da ging es unter anderem um ukrainische Kriegsverbrechen. Herr Röper war dort eingeladen als internationaler Experte. Ja, und Alina Lipp wirft man zusätzlich vor, sie trete regelmäßig im russischen Fernsehsender Svetsta mit Interviews auf. Und das sei, so heißt die Formulierung, ein russischer Truppen- und Unterhaltungspropagandasender. Also letztendlich schwammige Vorwürfe ohne substantiierte Begründung. Belege und Nachweise fehlen völlig. Ja, ich sag mal, natürlich war Thomas Röper am Referendum im Donbass als Journalist dabei. Und er hat darüber sachlich berichtet. Ja, aber das macht man ihm jetzt zum Vorwurf. Und wir müssen abwarten, ob der EU-Rat die Vorwürfe noch konkretisiert. Das ist noch nicht geschehen.
Das klingt ja nun noch alles nicht unbedingt danach, dass irgendetwas quasi in Trümmer gehauen werden könnte, weder die EU noch die Demokratie in Deutschland. Das heißt, es gibt nichts wie beispielsweise Hassverbrechen, Aufruf zu Gewalt, Aufruf zum Volkssturm durch diese Leute, sondern es sind reine sachliche oder Meinungsbeiträge.
Ja, reine Meinungsbeiträge, das hat also nichts mit Mord und Totschlag oder mit Gewaltverbrechen etc. zu tun. Das sind Meinungen, Presseberichte, Übersetzungen zum Teil aus dem Russischen, die der Thomas Röper in seinem Kanal einstellt, über die er berichtet. Also ganz legitime Presseäußerungen, Presseverlautbarungen.
Sie haben schön ausgeführt, dass für Sie als Anwalt natürlich gilt, beide Seiten anzuhören. Jetzt bemühen sich die beiden ja wahrscheinlich, dass man ihre Seite hört. Sie würden sich wahrscheinlich auch gerne wehren gegen diese Sanktionen. Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, sich konkret zu wehren? Gibt es Rechtsmittel mit Aussicht auf Erfolg? Weil erschwerend kommt ja noch dazu, dass die Leute nicht mal mehr an ihr Konto kommen, was noch praktisch wäre, wenn man sich juristisch wehren möchte.
Ja, beide Journalisten haben zunächst nicht die finanziellen Möglichkeiten, gegen diese EU-Sanktionen zu klagen. Das wollten sie ursprünglich nicht. Aber für Frau Lipp und Herrn Röper war die Entscheidung, vor das Europäische Gericht zu ziehen, das ist mittlerweile erfolgt, deshalb dann doch wichtig, weil sie einfach sagen, wäre den Anfängen. Ja, wenn derartige Sanktionen erstmal Schule machen, dann ist freier Journalismus EU-weit in höchster Gefahr. Also Thomas Röper sagt dazu, offenbar will die EU einen Versuchsballon mit uns starten, getreu nach dem Motto, bestrafe einen und erziehe tausend. Ja, und jetzt kommen die Anwälte für Aufklärung ins Spiel. Also wir sind ein bundesweit tätiger, eingetragener Verein, der sich im Oktober 2020 in der Hochphase der Corona-Krise und der massiven Grundrechtseinschränkungen gegründet hat. Beide Journalisten haben dann durch Vermittlung der Anwälte für Aufklärung eine engagierte Anwältin gefunden, die im EU-Recht spezialisiert ist. Das ist nicht so ganz einfach, muss man wissen. Es gibt nicht so viele EU-Spezialisten in Deutschland, ist aber letztendlich gelungen. Und seitdem begleiten die Anwälte für Aufklärung diesen Fall in der Öffentlichkeit, so wie wir das bei anderen Prozessen auch gemacht haben. Also ich sage mal zum Beispiel im Fall des Weimarer Richters Christian Detmar, Michael Ballweg, Rainer Füllmich und diese bekannten Fälle. Das ist ein Satzungszweck der Anwälte für Aufklärung, Handeln letztendlich im Sinne des Grundgesetzes, Wahrung des kritischen Diskurses. So, und wir haben dann die Kollegin gebeten, diese Klage einzureichen beim Europäischen Gericht in Luxemburg. Für beide Journalisten, sowohl für Thomas Röper als auch für Adelina Lipp, wurde am 10. Juli über die Bevollmächtigte, das machen also nicht die Anwälte für Aufklärung, also über die EU-Fachanwältin, wurde eine sogenannte Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gericht in Luxemburg eingelegt. Das ist erfolgt. Klageziel, die entsprechende Durchführungsverordnung, also die Aufnahme auf die EU-Sanktionsliste, soll für nichtig erklärt werden. Also weg von der Sanktionsliste, juristisch vereinfacht ausgedrückt. Beide Klagen sind in Luxemburg eingegangen. Es gibt da bereits zwei Aktenzeichen und zwei Eingangsbestätigungen. Und jetzt warten wir auf die Klageerwiderung. Das ist der Stand der Dinge.
Wenn ich das mal zusammenfasse, selbst als juristischer Laie sträuben sich mir da ein bisschen die Nackenhaare, wenn ich höre, man entzieht aufgrund von relativ schwammigen Formulierungen oder Vorwürfen die Lebensgrundlagen inklusive auch die Lebensfinanzmittel, macht es so also unmöglich, sich wirklich wirksam dagegen zu vertreten. Das wäre ja eigentlich ein klassischer Fall für jeden Menschengerichtshof. Da kommt man ja gar nicht dran vorbei.
Da haben Sie sehr recht. Der Fall der Journalisten Röper und Lipp, der hat nämlich noch einen zweiten Teil, der mindestens genauso rechtswidrig und haarsträubend ist. Also die auf EU-Recht spezialisierte Anwältin hat nach Übernahme des Mandats für sich ein Spendenkonto eingerichtet, um den aufwendigen Prozess vor dem EU-Gericht finanzieren zu können. Man muss dazu wissen, so eine Klage ist mit enorm viel Arbeit und mit finanziellen Auslagen verbunden. Und wir Anwälte dürfen standesrechtlich ja nicht pro bono, also nicht umsonst arbeiten. So, es gingen dann auch genügend Spenden auf diesem Konto der Anwältin ein. Aber was geschah dann? Die Bank hat binnen 3 Tagen dieses Prozessspendenkonto gesperrt und hat das mit EU-Sanktionierung begründet. Die Anwältin hat sich dann sofort an die Deutsche Bundesbank, gewissermaßen an die Bankenaufsicht gewandt. Begründung, ja, die Kontosperrung ist doch rechtswidrig. Es ist mein Geld, sagt sie. Es sei ihr Geld für den Prozess und ohne Geld sei es jetzt gewissermaßen fast unmöglich, anwaltliche Dienstleistungen für die Mandanten zu erbringen. Sie hat dann argumentiert, die Blockade verstößt gegen die EU-Verordnungen, gegen Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und gegen Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also das spielt da schon eine maßgebliche Rolle. Und da muss man vielleicht auch zu wissen, dass der Europäische Gerichtshof im Oktober 2024 noch entschieden hat, dass die EU-Sanktionen gegen Russland das Recht auf anwaltliche Beratung und Vertretung nicht einschränken dürfen. Also jeder hat ein Recht auf einen Anwalt. Das geht aber noch weiter. Wenig später meldete sich die sogenannte Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung der Generalzolldirektion Köln bei der Anwältin. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Stelle überhaupt gibt und teilte mit, ja, man beabsichtige die Spendengelder nach § 1 des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes, kannte ich auch bislang nicht, sicherzustellen. Begründung, es handele sich um Gelder der sanktionierten Personen. Die Gelder kämen wirtschaftlich und rechtlich mittelbar den sanktionierten Personen, also Röper und Lipp, zugute und das dürfe nicht sein. Also eine höchst fragwürdige und auch einseitige Begründung. Dagegen muss man dann verwaltungsrechtlich möglicherweise vorgehen, was wiederum Jahre dauert. Also mit anderen Worten, Verteidigung ist unerwünscht. Mein Kommentar dazu, rechtswidriger, geht es kaum.
Was denken Sie, geht es der EU, den Behörden dort wirklich um diese beiden Personen, um Lipp und Röper, oder geht es um die Signalwirkung auf andere Journalisten, Blogger oder Plattformbetreiber im Sinne von haltet schön die Füße still, sonst blüht euch dasselbe?
Letzteres. Also da kann ich einfach nur Thomas Röper wieder zitieren, der sagt, also man will möglicherweise einen oder offensichtlich einen Versuchsballon starten, auch aufgrund der Bekanntheit der beiden Journalisten nach dem Motto, bestrafe einen und erziehe 100 oder 1000. Und das ist eben eine sehr gefährliche Entwicklung. Und das ist auch der Grund, weswegen die beiden sagen, nein, wir wehren uns dagegen. Wir wehren uns mit allen Möglichkeiten, mit allen rechtsstaatlichen Möglichkeiten, was natürlich sehr schwierig ist auf EU-Ebene. Wir wehren uns gegen diese Aufnahme auf die Sanktionsliste.
Was erwarten Sie jetzt ganz persönlich, wie das weitergeht? Man muss sich auch vorstellen, auf EU-Stufe wird uns dauernd gesagt, wie wichtig die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit sei und wie man die schützen müsse. Gleichzeitig scheint das Handeln etwas kontrovers dazu. Wie geht das jetzt weiter?
Ja, natürlich wünschen wir uns einen juristischen Erfolg vor dem Europäischen Gericht in Luxemburg. Wenn die erste Instanz nicht funktioniert, dann gibt es auch noch eine zweite Instanz beim EuGH. Ja, aber es geht hier zunächst darum, über staatliches Unrecht zu informieren und darüber aufzuklären, dass die Wahrung der Grund- und Menschenrechte beachtet wird, dass rechtsstaatliche Verfahren eingehalten werden und vor allem jedermann hat einen Anspruch auf rechtliches Gehör, auf rechtsstaatliche Standards auch innerhalb der EU. Und der Prüfungsmaßstab ist ja auf beiden Ebenen, ob in Deutschland oder auf EU, derselbe. Also in Deutschland ist die Pressefreiheit durch Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz geschützt und in der EU ist die Pressefreiheit geschützt durch Artikel 11 der EU-Grundrechtecharta beziehungsweise die Meinungsfreiheit durch Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ja, die freie Presse hat eine Wachhundfunktion, eine Überwachungsfunktion, gewissermaßen als vierte Gewalt für demokratische Grundsätze. Und das geht uns Anwälten für Aufklärung zunächst einmal darum, über diesen Fall zu berichten. Und ich würde mir auch wünschen, dass das auch mal im Mainstream kommt, dass also nicht nur alternative Medien, sondern dass da breiter darüber berichtet wird, was für ein Skandal letztendlich dieser Fall ist.
Interpretiere ich Sie richtig oder fasse ich es zu weit, wenn ich zusammenfasse, unter dem Vorwand, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu schützen, werden Sanktionen erhoben, mit denen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eher beschädigt werden?
Es geht um einen massiven Eingriff in die Pressefreiheit. Es geht um einen massiven Eingriff in die Meinungsfreiheit. Die Sanktionen stellen einen groben Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dar. Die Begründungen sind schwammig, sind unsubstantiiert, rechtfertigen keineswegs so eine Sanktion, die ja für beide existenzielle Bedeutung haben. Die gegen die Journalisten erhobenen Vorwürfe stimmen hinten und vorne nicht. Das wird höchst spannend, ob der EU-Rat in der Lage sein wird, diese Argumente mit Belegen, mit Nachweisen zu befüllen. Ich wage es sehr zu bezweifeln.
Die Sanktionen gegen zwei Journalisten, denen deutsche Behörden und die EU prorussische Propaganda vorwerfen. Zu Gast dazu war der Rechtsanwalt Dr. Christian Knoche. Besten Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch.